wir würden uns bezeichnen, wir sind auch das Recycling Office der ESA, ja, weil wir haben viele Technologien und es ist schön, wenn man Technologie für mehr als einen Zweck einsetzen kann. Und Raumfahrttechnologie selber, ob das Daten sind, ob das reine Technologie ist, sollte man möglichst viel benutzen, weil wir als Steuerzahler in Europa haben das bezahlt mit unseren Geldern. Und mein Job ist zu sagen, lass uns möglichst viel rausholen.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach. Wir, das sind Frauke und Andreas.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Eine neue Folge So tagt Deutschland und heute gehen wir mit unserem Gast quasi hoch hinaus ins All, könnte man sagen, im übertragenen Sinne. Herzlich willkommen, Frank Salzgeber. Ich sage ein paar Worte zu dir, damit wir alle wissen, wer du bist. Du bist zwar kein Astronaut, warst wahrscheinlich auch noch nicht im Weltall, du bist aber, hast viel damit zu tun in deinem Job. Du arbeitest für die ESA, für die Europäische Raumfahrtagentur und managst dort den Technologietransfer und das Innovationsmanagement. Du bist dafür zuständig und da kann man schon auf ein paar beeindruckende Zahlen, kann man glaube ich sagen, schauen. Du hast während deiner Zeit schon über 750 Startups unterstützt oder sogar noch mehr wahrscheinlich inzwischen. Da kann man verschiedene Zahlen lesen, wahrscheinlich schon 800. 320 Technologietransfers, 45 Millionen Euro investiert und so weiter. Und du bist auch Wagniskapitalgeber, bist Keynote-Speaker und vieles, vieles andere. Und du hast uns eben im Vorstellungs- oder in unserem Vorgespräch gesagt, du hast dich noch nie auf einen Job beworben. Wie schafft man das denn?
Ja, ich habe mich schon beworben, beziehungsweise ich muss dazu sagen, die Jobs, auf die ich mich beworben habe, habe ich nicht bekommen. Steve Jobs hat mal in seiner Stanford-Rede gesagt, die Punkte deines Lebens verbinden sich rückwärts und nicht vorwärts. Mhm. Und vieles, was ich heute mache, ergibt mehr Sinn. Ja, also mein erster Held war ein Lego-Astronaut mit 3 Zentimeter groß und blau. Das kommt aber alles erst wieder, wenn man rückblickend schaut. Vorausplanen ist schwierig. Und ob meine Zeit bei Apple oder bei meinem eigenen Startup, das macht alles Sinn, wenn ich das jetzt rückblickend schaue.
Und selber Astronaut werden war nie irgendwie ein Ziel?
Ja, wir haben einen Kollegen, der kommt aus Holland, der ist Testpilot, Medizindoktor André Kolpers und der hat gesagt, weißt du Frank, ich habe echt viel schon gelernt und gemacht, aber dann nochmal mit 35 Russisch lernen, Sprachen ist jetzt nicht so meins. Ich glaube, du musst es wirklich wollen und alle deine Zeit wirklich da reinsetzen. Und ich glaube, das überlassen wir unseren Kollegen Thomas Reiter, der das gemacht hat, Matthias Maurer oder Alexander Gerst. Also das ist die ihre Bestimmung. Es muss auch die Leute auf den Flugplatz gehen, die schauen, die im Tower sitzen, im Funkhaus und ihr Tagesgeschäft hinter der Kulisse machen. Mhm. Am Schluss müssen wir fliegen, entweder unsere Astronauten oder unsere Startups oder unsere Technologie.
Ja, gute Sache.
Wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag dann vorstellen? In einer Zeitschrift stand mal, dass du dafür sorgst, dass Innovationen aus der Raumfahrt nicht im All verpuffen. Ist das so das, wie man deinen Alltag beschreiben kann oder deine Aufgabe?
Also das ist vielleicht sogar übertrieben. Wir würden uns bezeichnen, wir sind auch das Recycling Office der ESA, ja, weil wir haben viele Technologien und es ist schön, wenn man Technologie für mehr als einen Zweck einsetzen kann. Und Raumfahrttechnologie selber, ob das Daten sind, ob das reine Technologie ist, sollte man möglichst viel benutzen, weil wir als Steuerzahler in Europa haben das bezahlt mit unseren Geldern. Und mein Job ist zu sagen, lass uns möglichst viel rausholen. Firmen wie Siemens haben 60.000 Patente und ich habe mal einen CTO von Siemens gefragt, wie viel der Patente wurden mehr als einmal verwendet, also für einen ganz anderen Zweck. Und dann sagte der Herr, er weiß es nicht. Dann habe ich gesagt, dann habe ich die schlechte Nachricht, dass ihre Recyclingquote null ist. Und in Deutschland Recyclingquote null geht gar nicht.
Also, heutzutage noch mal weniger.
Also der Ansatz ist wirklich zu sagen, was können wir mehr machen? Und viele der Technologien, die wir haben, ist in unserem Tagesgeschäft und wir sehen sie bloß nicht. Ja, die Satellitenschüssel auf dem Dach, wo wir RTL, NTV oder Fox empfangen, weil wir keinen Kabelanschluss haben, das ist Raumfahrttechnologie. Und genau sowas fördern wir. Aber auch autonomes Fahren, wenn wir da echt eine schöne Strecke zwischen Salzburg und München, wenn man über die Grenze ist, dann hat man minutenlang kein Funknetz. Ja, wenn sie ein autonomes Auto haben, das wollen sie nicht haben. Oder die Hubschrauber in Deutschland, alle Notrufhubschrauber werden eigentlich koordiniert und das funktioniert über eine Datenübertragung Iridium, auch Weltraumtechnologie, um zu wissen, wo sind die und wie können die am besten eingesetzt werden. Also viele Technologien, die wir haben, und das passiert so ein bisschen hinter dem, nicht in der Öffentlichkeit, und das ist eigentlich schade. Wir haben ungefähr 200 Firmen, die wir im Jahr unterstützen, und die machen wirklich viele tolle Sachen. Und ein paar Verrückte sind vielleicht bekannt. Und unser Job ist, denen wirklich zu helfen, nicht nur einen Tag oder einen Monat, sondern über Jahre hinweg, wirklich in allen Phasen, bis sie erfolgreich sind.
Müsste man dann noch mehr Werbung machen in eigener Sache? Wir hatten ja dieses Jahr Jahrestag Mondlandung. Da wurde ja wieder viel Dokumentation berichtet, was alles Tolles aus dieser Zeit hervorgegangen ist. Zum Beispiel Akkuschrauber war immer so ein Standardbeispiel. Ist das heute noch so, dass diese Raumfahrttechnologie so viele Sachen hervorbringt, weil so viel Neues erfunden werden muss, um noch einen Schritt weiter zu gehen?
Also ich glaube, das sind mehrere Sachen. Also erstmal, Mondlandung hat eine ganze Generation begeistert. Und Begeisterung, ich habe zwei Söhne, die sind 12 Jahre alt, und die erinnern mich immer wieder daran, was Neugier und Begeisterung heißt. Und das müssen wir, das verlernen wir. Unser Schulsystem, macht die Kreativität in 13 Jahren kaputt, und dann die Hochschule versucht es, nicht alle, aber manche, dann wieder zurückzubringen. Diese Neugier müssen wir wieder erwecken, und so, große Projekte wie die Mondlandung oder wenn wir wieder zum Mond gehen oder Mars oder selbst die Raumstation begeistert. Und diese Lust auf was Neues, Veränderung ist das Salz der Suppe, in der Suppe, was sich Schicksal nennt. Das gehört dazu. Also ein Baum, der aufgehört hat zu wachsen, hat angefangen zu sterben. Also ich glaube, die Begeisterung ist das Erste. Zweitens ist es, wir haben ein Ziel. Und wir finden die richtige Technik, um dorthin zu gehen. Also der Weg ist das Ziel. Mhm. Und das andere ist natürlich zu sagen, okay, lass uns möglichst viel draus machen und Bestehendes auch durchaus einreißen. Ja, Bill Gates hat mal gesagt, und ich als ehemaliger Apple-Mitarbeiter benutze es nicht so oft, aber es ist ein sehr guter Satz, Erfolg ist ein schlechter Lehrer, denn es lernt schlauen Leuten zu glauben, dass sie nicht scheitern können. Und das ist der genaue Grund, warum wir mit Startups zusammenarbeiten. Weil der Bayer würde sagen, die scheißen sich nichts. Ja, sind wie meine Kinder, wo wir mit 5 Jahren Skifahren gelernt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hinfallen, aufstehen und weitermachen.
Ich habe sehr lange gebraucht zum Skifahren.
Genau, und darum geht es. Nicht aufzugeben, sondern einfach weiterzugehen.
Oder schwimmen gehen.
Oder schwimmen gehen, oder Rollschuh fahren, oder Schlittschuh fahren, oder Drachen fliegen, ist egal was. Also ich meine, da könnte man, glaube ich, die blauen Flecken gar nicht aufzählen.
Ist das so eine Begeisterung, wonach du auch die Startups aussuchst, die ihr unterstützt?
Also ich suche das nicht alleine aus, sondern das funktioniert nur, dass wir ein großes Team haben. Wir haben eigentlich in ganz Europa Partner. Wir basieren auf nationaler Exzellenz, heißt so schön. STLR, Fraunhofer, Airbus hier in Deutschland, CESA ist eine kleine Firma. In Bremen haben wir jemanden, das Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen. Die machen den Hauptjob. Das ist wie ein Franchise-Modell. Wir geben den Rahmen und in die Richtung. Aber du hast recht, wir schauen erstens auf das Team. Weil 50% der Startups müssen ihren Businessplan ändern. Schaffen die das? Sind die komplementär? Brennen die wirklich? Oder das ist einer, der beratungsresistent ist, der gar nicht auf jemand hört. Und das Team ist das Größte eigentlich, wo wir evaluieren und sagen, das ist das Wichtigste. Die Teams scheitern und die Firmen nicht an der Technologie. Die scheitern am Team selber oder am Businessmodell.
Fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Wie geht das eigentlich vorwärts? Ich habe immer den Eindruck, Raumfahrt, da gibt es die Forschungseinrichtungen, Unternehmen, die beantragen dann Zeit auf der ISS und wollen da gerne Experimente machen. Dann schickt man die hoch, dann macht der Raumfahrer, der Astronaut, macht diese Experimente, dann kommt da irgendwas bei raus. Warum sind denn die Unternehmen und die Forschungseinrichtungen nicht für die Vermarktung zuständig? Warum macht ihr das zentral und nicht die Unternehmen, die es eigentlich beauftragt haben?
Also man muss sozusagen, der kleinste Teil der ESA, es gibt ein Programm, das nennt sich Science, das Science-Programm, das Wissenschaftsprogramm, wo wir wirklich Missionen, wir schauen uns die Sonne an, Merkur, wir schauen uns andere Planeten an. Und dann gibt es noch die bemannte Raumfahrt, das ist alles ISS. Der größte Teil der Raumfahrt sind Programme, die alltäglich sind, das heißt die Telekommunikation, Fernsehen, Radio, Digitalradio, ja, ein gutes Beispiel auch. Aber auch die Erdbeobachtung, da haben wir die Wetterbeobachtung, aber generell auch Informationen, was passiert mit unserem Planeten, alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Und der andere Bereich ist natürlich die Navigation. Also das sind diese großen Programme, die sehr kommerziell sind, die einen kommerziellen Nutzen haben. Viele Unternehmen, und das sehen wir oft so, je größer ein Unternehmen wird, desto enger schaut das. Ja? Also je größer man wird, desto weniger innovativ wird man. Und das ist auch die Schwierigkeit, dieses zu balancieren, dieses Neues erfinden und was besser machen. Ja, wenn wir Kinder sind, erfahren wir jeden Tag was Neues. Wenn wir älter sind, benutzen wir das, was wir gelernt haben. Aber ich brauche beides, um innovativ zu bleiben. Also manche Universitäten oder Firmen machen das einfach nicht, weil das nicht zum Tagesgeschäft kommt. Und das ist da genau, wo wir einschreiten und sagen, Mensch, lass mal schauen, was du machst. Und fragen natürlich auf der anderen Seite den Chef der Entwicklungsabteilung, was lässt denn nachts dich nicht schlafen? Ja, und dann, wie früher der Heiratsvermittler oder ich sage, wir sind das Schuhlöffel-Office, bringen wir die Leute zusammen und versuchen, auch mal ein bisschen Geld manchmal dazu zu schießen, um den ersten Demonstrator zu machen oder einfach zu sagen, Raumfahrttechnologie einzusetzen, ob das jetzt im Sportbereich ist, in der künstlichen Intelligenz, in allen alltäglichen Bereichen, Schifffahrt, Automobil, bis hin zur Landwirtschaft. Mhm. Also wir versuchen das anzuschieben. Manchmal braucht man ein bisschen Rückenwind, um aus diesem täglichen Trott rauszukommen.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, vielleicht auch ein aktuelles Projekt, an dem du gerade arbeitest, wo du was verraten darfst?
Also wir haben auch keine Erfolgsrate, sondern wir haben bei unseren Startups eine Überlebensrate. Mhm. Das finde ich viel besser, weil Erfolg ist Erfolg. Und nach 5 Jahren ist die bei 86%. Oh. Und dann hat mir jetzt kürzlich ein Professor, eine zweite Reihe sogar einer Universität gesagt, das ist eine tolle Zahl. Er sagt, nee, ich finde sie nicht toll, ich finde sie zu hoch. Ich würde gerne mit 50% oder 60%. Das heißt, wir gehen nicht genügend Risiko ein. Ja, wir haben zu viele gute Firmen, zu viel Sicherheit. Und ein tolles Beispiel ist der Professor Moorfield, der mit seiner Tochter eine Firma gegründet hat. Die haben ein Experiment auf der Raumstation gehabt. Ich glaube, Thomas Reiter hat das auch schon verwendet. Es ging um kaltes Plasma. Ja, also, und das war relativ groß. Und der hat überlegt, ist dann in Rente gegangen und gesagt, da muss ich ja was machen mit dieser Technologie. Und hat das so klein gemacht, dass es jetzt, vielleicht so ein Handmixer, kleiner als so ein Handmixer, und da kommt eine kleine kalte Plasmaflamme raus und die kann man über Wunden gehen, die nicht mehr desinfizierbar sind oder wo Antibiotikum nicht wirken. Gerade Leute, die Diabetes haben, haben so ein Problem, und dieses kalte Plasma tut dann die Bakterien auf dieser Wunde töten. Und das ist eine ganz tolle Technologie, und er ist so begeistert von seinen Sachen, dass wir diese Technologie jetzt auch für was anderes einsetzen. Pommes Fritz zu frittieren, ohne dass sie stinken, Abgasreinigung. Einfach sagen, was kann ich mehr mit dieser Technologie machen?
Und gibt es das schon, die Pommes Fritz?
Da sind wir gerade dabei.
Und wer macht das?
Alles Terraplasma. Also das ist die Idee, aber ich weiß nicht, wer jetzt das implementiert. Ich glaube, der sind ja gerade im Gespräch mit mehreren. Aber da geht es um, was kann ich denn mehr machen? Ja, und nicht aufhören.
Mehrfachverwertung von Innovation.
Diese Neugier, ich glaube, da geht noch was. Mhm. Ich glaube, das geht besser. Und diesen Ansatz zu sagen, also so sehe ich ja auch euch, ihr macht einen tollen Podcast und sagt, was können wir anders machen? Wo ist was Neues? Mhm. Da sind wir wieder bei diesem Forschergeist, der eigentlich jeder von uns hat oder hatte.
Genau. Ja, kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass du eine Art Katalog hast, da kann man mal drin herumblättern. Oh, das ist ja nett, unkaputtbare Kleidung, die Innovation hätte ich gerne.
Haben wir auch, so einen Katalog haben wir auch. Die meisten Transfers, die wir machen, sind aber interdisziplinär. Und deswegen kann es ein Computer nicht machen, sondern wir schauen uns wirklich an, was ist das Problem und gibt es da was, was man irgendwie anders abwenden kann, um das Problem zu lösen. Also jeder hat das wahrscheinlich beim Camping schon gemacht, die Bierflasche mit dem typischen Big-Feuerzeug, ja, das ist so ein typisches Beispiel. Das Feuerzeug wurde nicht damit gemacht, um Bierflaschen oder Flaschen aufzumachen und Kronkorken. Und trotzdem verwenden es die Leute. Mhm. Also es ist ein schöner Transfer eigentlich auch. Also der ist jetzt nicht von uns, aber...
Ja. Aber das heißt, dass ihr auf Startups auch zugeht und sagt, okay, euch wollen wir haben, das klingt spannend, was ihr macht, oder kommen Leute hin und müssen erstmal pitchen und sich beweisen?
Sie müssen sowieso pitchen, ja, weil, und wir wollen die sehen. Es ist auch nächste Woche wieder ein Pitching-Event. Die müssen sich bewerben. Wir wollen das nicht nur Papier sehen. Wir nehmen auch keine Anteile, weil wir sagen, der Job der ESA ist es nicht, reich mit Startups zu werden, sondern wir investieren. Das ist ein Procurement-Kontrakt. Wir kriegen ein bisschen Know-how auch. Wir lernen auch was davon. Das ist ein Job, den die Wagnis-Finanzierer und die Business Angel und andere Unternehmen dann machen müssen. Wir gehen gerne sehr, sehr früh rein, wo keiner sagt, das funktioniert, sondern wenn die Leute sagen, das ist aber sehr risikohaftig. Und da gehen wir rein. Also wenn es 4 Studenten sind mit der richtigen Idee, noch keine Firma, dann finden wir das spannend. Weil wenn alles funktioniert, dann brauchen sie uns das nicht. Also das ist auch der Job der Agentur für die Raumfahrt, für die Technologie zu sagen, da ist eine Technologie, die Industrie ist noch nicht fähig, wirklich das als Produkt rauszubringen. Und da helfen wir dann auch finanziell mit unseren Förderprogrammen zu sagen, je größer das Risiko oder je näher an der Idee oder weiter weg von dem finalen Produkt, je höher unser Anteil. Mhm. Also sagen wir 70% ganz am Anfang und am Schluss gibt es nur noch 30% Förderung. Mhm. Also dass man sagt, okay, wir helfen auf dem Weg.
Wie viel Budget habt ihr da? Sorry.
Also die ESA hat ein gesamtes Budget von 6,6 Milliarden. Und da geht nicht alles in Startups. Das ist, ich sag mal, unser Betrag ist homöopathisch. Ja, also dann homöopathisch ist in der 0,0 irgendwas Richtung. Er hat dann was so einen großen Einsatz. Und der Vorteil auch der ESA ist, deswegen liebt uns die Industrie. Wir lassen die Patente bei der Industrie und die Nutzungsrechte. Und wir haben sowas, das nennt sich Geographical Return auf Englisch, auf Deutsch Mittelrückfluss, kontrollierter. Wenn Deutschland ein Drittel einbezahlt, dann kriegt die deutsche Industrie ein Drittel zurück, weil 90% unseres Budget geht wieder zurück an die Industrie, an die Forschung. Also wir sind so wie der Architekt, der das kontrolliert, dass das Haus gebaut wird, aber wir forschen ESA nicht selber, sondern das überlassen wir Partnern wie einem DLR, wie Universitäten, wie einem Max Planck oder Fraunhofer.
Und da kriegen die Startups dann auch Zugang zu diesen Forschungseinrichtungen und Hilfen?
Das ist die Idee, also dieses Netzwerk. Wir haben jetzt 20 Inkubationszentren in 60 Locations. Je größer wir werden, man muss sich so vorstellen, das ist so wie, ja, ich vergleiche es immer mit dem Businessmodell der Mafia oder der Kirche, auch und auf der legalen Seite, wenn es sowas gibt. Aber man wird Teil einer großen Familie. Wenn man einen Chip braucht, dann geht man über die Fraunhofer IIS Connection, über iMac in Belgien und dann kriegt man für 3.000 Euro außerhalb des Wafers einen kleinen Chip. Also ich habe Zugang zu allen und habe eine große Familie. Ob ich jetzt nach Kanada gehen muss, ob ich jetzt nach England gehen muss oder nach Spanien. Wir haben überall unsere Partner, die wieder selber, also in der Schweiz wurde es ausgeschrieben, unser Inkubationszentrum. Da musste sich die ETH Zürich und EFPL und die Universität in Bern und Genf bewerben. Und dann hat der Zuschlag die ETH gekriegt. Nichtsdestotrotz arbeiten wir alle zusammen. Also man hat wirklich die besten Partner europaweit und teilweise weltweit. Ob das jetzt NASA ist, ob das die russischen Kollegen sind oder die israelischen Kollegen. Und da haben wir auch Anfragen von außerhalb von Europa, dieses Modell zu kopieren.
Wie schätzt du denn den Gründergeist in Deutschland dann so ein, wenn wir jetzt mal ein bisschen auch weggehen von der ESA, aber du hast ja natürlich viel Erfahrung, hast einen ganz guten Blickwinkel. Deutschland als, weiß ich, das Land der Dichter und Denker, aber auch Industrienation, Ingenieure, ist das noch immer so oder nehmen wir da ab?
Also ich glaube, es ist wesentlich besser geworden. Ich war noch bei Apple vor vielen, vielen Jahren und dann haben wir Deutsche Bank 24 hat eine Professur gestiftet in der Bank für in der HDK, Hochschule Bildungskünste hieß das damals noch. Und die ging an Nicolas Negroponte, also der Gründer des MIT Media Labs. Und wir sind dann nachher ein Trinken gegangen und er hat die Geschichte erzählt, die er Weihnachten in Boston erlebt hat, weil seine Mutter kam von England rüber und sein Sohn war CEO eines Startups und am zweiten Weihnachtstag hat seine Mutter zu ihm gesagt, Nicolas, are you aware that your son is unemployed? Also dein Sohn hat keinen Job. Und das war in den 90ern. Und da sagt er, das ist euer Problem in Europa. Und ich glaube, das hat sich geändert. Heute eine Firma zu gründen, ist en vogue, es ist schick. Man geht nicht mehr zu einem großen Bankhaus oder einer Beratungsfirma, sondern ich mache meine eigene Firma. Und das ist schon mal positiv. Was wir erlauben müssen, und das richtet sich jetzt gerade eher an die Konzerne, an den Staat, dass diese Firmen auch wirklich teilhaben können an dieser Wertschöpfungskette, weil zwischen nichts tun und eine Firma kaufen und assimilieren, was es oft ist, da sind nicht zwei, da sind 250 Shades of Grey. Mhm. Und genau da muss ich sagen, die Iren haben so einen schönen Spruch, die sagen, auf den Schultern der Riesen siehst du weiter. So für die Startups ist eine ESA, aber auch die RTL Mediengruppe oder ein TV oder eine BMW oder wie es auch, die sind der Riesen. Und wir müssen nur erlauben, wie unsere Kinder damals, wenn sie Fahrrad fahren lernen, dass sie auf unsere Schulter steigen. Und dann kann ich mit denen Geschäfte machen. Wenn wir das nicht erlauben, sagen sie, okay, dann muss ich eben das Businessmodell des Großen zerstören. Und dann muss ich sagen, das ist immer bei der Evolution, aussterben oder weiterentwickeln.
Das deutet ja einiges an, wenn ich das mal übersetzen wollte. Wir haben zurzeit die Autoindustrie, die vor großen Problemen steht. Oder auf der anderen Seite Siemens oder eine Bosch, die, glaube ich, sehr viel tut in der Richtung. Ja, mit KI viel, schon Forschungszentren einrichtet. Also umtriebig ist da, Patente ohne Ende. Siehst du, da ist da der Vergleich, den du gerade angedeutet hast? Dass man sagt, hier haben einige offenbar sehr viel verschlafen.
Ja, also ich meine, Siemens, der Professor Russwurm hat damals Next 47 gegründet. Das war genauso ein Think Tank, um Leute also rein und rauszulassen. Es heißt ja nicht, dass ich die Firma gleich wegstoßen muss. Es kann ja ein Forschungsauftrag. Wir arbeiten ein bisschen zusammen. Und das war diese Idee von Next 47. Und als Professor Russwurm weggegangen ist, wurde das, glaube ich, als reiner, also als Außenwirkung ist, mhm. Fall so als reiner Wagnisfinanzierer. Und das ist meiner Ansicht nach sträflich. Und ich glaube, Bosch ist da besser aufgestellt. Ja, die Automobilindustrie hat eine tolle Firma hier, ja, die macht die ganzen Karten. Also das ist, wir haben da versucht, mit dem was zu machen. Nach zwei Versuchen lasse ich dann auch sein, weil ich bin die Woche 50 geworden und dann sagt man, ja, wir arbeiten nur noch mit denen, die wirklich mit uns arbeiten wollen, weil alles andere ist Zeitverschwendung. Mhm. Und der Markt macht das schon. Und wenn einer meint, er muss alles alleine machen, das hat Kodak auch, die Evolution ist da etwas brutal. Aber es gibt niemals eine Lücke in der Evolution oder eine freie Stelle. Sie wird sofort von jemand anders besetzt.
Aber du meinst, das läuft in Deutschland? Weil das hören wir tatsächlich eher selten. Wir haben schon einige Podcasts ja gemacht und da war die allgemeine Meinung meistens eher negativ, wenn wir auch uns mit USA oder China vergleichen.
Also ich sage nicht, dass es läuft. Es läuft besser als wie vor 10 oder 20 Jahren. Das heißt nicht, wenn man mal schauen, aber ich möchte nicht sagen, das Glas ist halb voll. Also ich würde sagen, das Glas halb voll, nicht halb leer. Aber wir haben extrem viel Luft nach oben. Ob das, und das ist auch das Problem unserer Firmen. Wir haben mehrere Raketenfirmen. 1, 2, 3 Millionen kriege ich noch. Aber wenn es um die Tickets geht, wo wir 50 oder 100 Millionen reden, die kommen aus dem Ausland. Das wollen unsere Politiker nicht. Und dann muss ich sagen, ja, wenn du das nicht willst, dann musst du selber was machen. Also ich glaube schon, dass Deutschland eine Milliarde Raumfahrtfonds braucht. Ja, also ich meine, Deutschland hatte Raketenfirmen in den 80ern, die wurden kaputt gemacht. Amerika, wenn man das anspricht, SpaceX wurde mir heute mal gefragt, NASA und das Department of Defense hat 2 Milliarden Dollar in Aufträge in SpaceX investiert. Also ich möchte, jetzt gehen wir mal weg von der Raumfahrt, wo in Deutschland und Europa gibt es ein Startup, wo der Staat oder über große Investitionen, also Betriebe, wirklich in Aufträgen an Startups gibt. Und ich glaube, das müssen wir erlauben. Wir müssen die in unser Procurement einbinden. Und das fehlt. Und das ist so ein bisschen schade. Weil, wenn das nicht passiert, dann wandern die ab. Und dann wandern unsere Schultern und Köpfe ab. Und das war in der Vergangenheit so. Also ich glaube, wir haben extrem viel Luft nach oben. Wir haben Gutes. Wir müssen es ein bisschen mehr zelebrieren. Ja, das ist auch so was Deutsches. Ja, es geht so. Ja, wir machen das immer gerne schlecht, anstatt zu sagen, Mensch, alles geschafft, vielleicht das letzte nicht, ist eine 1 minus oder 2 plus und keine 5.
Wie schätzt du das denn ein, wenn ich da kurz ansetzen darf? Da haben wir in letzter Zeit in den Medien viel gehabt. Herr Scheuer, der Flugtaxi hier, Flugtaxi da. So, das ist das Allheilmittel, wird das gerade dargestellt. Oder E-Scooter ist ein großes Thema. Aber das sind ja nicht die Themen, die du meinst, glaube ich. Ne? Hier geht es ja vielleicht um Hyperloop oder andere Sachen, die viel, viel größer, viel, viel enormer sein könnten, auch für Europa, oder?
Ja, also ich meine, diesen Firmen musst du einfach Zugang haben. Wenn wir bei Flugtaxis sind, da reden wir über Flugkorridore, weil die müssen selbstständig ohne Piloten fliegen dürfen. Das heißt, wenn ich so einen Rundflug mache, irgendeiner Stadt, das wird automatisiert sein. Haben wir die richtigen Gesetzgebung? Wir schaffen es ja nicht mal, unsere Flugsicherung in Europa zu vereinheitlichen. Ja. Da kommen ja die Staus in den Anflügen. Also ich glaube, wir müssen regulatorisch was machen und den Firmen wirklich helfen. Ja, und vielleicht müsste man auch sagen, also das ist vielleicht etwas ketzerisch, aber Diplomatie ist nicht meine Stärke. Würde ich sagen, wenn man in Early-Stage-Startups investiert als Investor, Privatinvestor, sind die Gewinne steuerfrei. Bis 2 Millionen. Mhm. Ich weiß es nicht. Also wirklich sagen, dieses Risiko honorieren. Mhm. Und das tut es nicht. Risiko wird nicht honoriert, wird aber auch, meiner Ansicht nach, wir freuen uns immer noch, wenn jemand scheitert. Da kriege ich eine bessere Presse, als wenn jemand wirklich gewinnt. Das
stimmt wohl.
Ja, weil es verkauft sich besser. Oh, ja. Den hat es zerlegt. Mhm. Und das ist so eine Sache, auch diese Misserfolge zelebrieren. Ja, also ich meine, selbst Grund und Jahr macht das. Also da wird, die haben ein Event, wo ihre Misserfolge zelebriert werden. Kann man nicht befördert werden, wenn man es auch probiert hat und wenn man zweimal gescheitert ist. Also auch klar da dazu stehen. Aber das ist ich habe mit Avionik diese Woche gesprochen und da war auch ein großes Projekt, wo sie sehr viel investiert haben. Das hat nicht geklappt und das gehört auch dazu. Ja, keiner konnte sofort nach 10 Minuten Fahrrad fahren und schwimmen.
Mhm.
Ja. Ja. Und das müssen wir einfach dort übertragen. Diese Risikobereitschaft, ob wie auch immer im System, zu honorieren.
Das heißt, es muss auch ein Umdenken in der Politik stattfinden, sagst du damit? Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja vor einigen Wochen, Monaten einen europäischen Champion à la Airbus gefordert. Ist ja vielleicht erstmal ein Ansatz. Wie weit sollte denn die Politik da gehen? Ist das wirklich angekommen? Hast du den Eindruck, die haben das verstanden und reden nur drüber und machen nichts? Oder wie ist das so vom
Amt? Der Herr Jasombeck ist für Startups auch und für Raumtour zuständig. Es ist, ich habe nur ein paar Mal gesehen. Ich glaube, der hat es verstanden und stützt auch viele Firmen, gerade in Deutschland. Das ist extrem positiv. Ich weiß es noch nicht, ob es überall angekommen ist. Wenn wir anschauen, warum gewisse Länder, das ist meine persönliche Meinung, muss man dazu sagen, und nicht der Meinung der ESA, stark sind, war es der Mittelstand. Ja, und wir haben viele Mittelständler, die es geschafft haben, Weltmarktführer zu werden. Mhm. Bosch hat auch einmal klein angefangen und der Herr Bosch hat gesagt, er möchte in keiner Branche leben, wo es keinen Mitbewerb gibt. Ja, also aktiv wirklich dieses Fördern. Und ich beschreibe das immer gut, in der Evolution gibt es zwei Wege, aussterben oder weiterentwickeln. Wir glauben bloß manchmal in der Politik, dass was dazwischen ist, muss künstlich am Leben erhalten werden. Und das ist dann keine Inkubation, das ist eine Intubation, ja, wie im Hospital, wo man Tubus rein und jemand künstlich am Leben erhält. Und wir wissen alle, dass Intensivmedizin teuer ist. Und das muss man muss wirklich die Leute unterstützen, die wollen. Und auch wirklich bis zum letzten Schluss. Das hilft uns nicht, wenn wir Firmen haben mit 200 Leuten und dann keine Folgefinanzierung haben. Und die Industrie ist da genauso gefordert und wie gesagt, nicht immer unbedingt die Mehrheit übernehmen.
Denken denn die Startups, die du kennengelernt hast, denken die groß genug dafür? Wenn wir einen Champion haben wollen, reden wir hier über Finanzierung von Milliarden, 2-3 Milliarden. Also da muss der Markt ja auch, da muss dieses Startup ja auch so denken. Ich sage, ich mache mindestens europäisch, wenn nicht sogar weltweit mein Business und kann das überhaupt jedes Startup?
Ja, nicht jedes, es muss auch nicht jedes. Ja. Also wir brauchen die ganze Breite. Wir brauchen die Leute, die 20 Leute bleiben, vielleicht hochspezialisiert. Und ich sehe das ja in Europa. Und ich habe eine Firma, PLD Space, die bauen Raketen in Spanien. Das sind 60, 70 Leute und die haben jetzt so die dreistellige Millionenbereich und die machen das extrem gut. Die gehen extrem viel Risiko ein. ESA Aerospace sitzt in München, hat auch schon eine Millionenfinanzierung. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Alle werden dort gewinnen. Und auch das gehört dazu. Wir brauchen einfach viele, die anfangen. Und die meisten denken schon größer. Aber das ist vielleicht natürlich auch eine Erziehungssache. Mhm. Ja, also man wird schon Schuster bei den Leisten, überschaubar. Bei uns im Allgäu heißt das, die Welt ist schon groß, sie geht bis weit hinter Kempten. Also es ist schon, und das habe ich überall, ja, was ins andere Dorf zum Arbeiten gehen, ach, das ist aber schwer. Da ist schon so ein bisschen, ich glaube, die Deutschen sind bequem geworden.
Ist das denn so gut geht. Ist das denn planbar überhaupt, so einen europäischen Champion? Weil häufig sind es ja dann unter Umständen die Zufälle oder die Macher selbst, die selbst das geschafft haben, groß zu werden. SpaceX oder Tesla oder wer auch immer. Ne?
Das Problem ist, wenn wir über sowas wie europäische Champions reden, hört sich das immer so wie nach 5-Jahres-Plan an. Mhm. Ja, das hat so einen Touch des Sozialismus, auch wenn der Altmaier ja nicht aus dieser Partei stammt. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, ein agiles, junges System, dass es besser funktioniert. Ich vergleiche das immer zu dem Businessmodell der katholischen Kirche und der Protestanten. Das eine ist sehr hierarchisch, hat sehr Vorteile. Ja, okay, wenn man 2000 Jahre im Business ist, kann man nicht so schlecht sein. Das andere ist, okay, ich bin nicht hierarchisch, aber bin dafür viel, viel schneller. Also ich bin wirklich ein Freund von Outsourcing in die Regionen, klein, schnell, agil. Und es gibt so Firmen, die spalten sich nach 20 Leuten immer wieder eine neue Firma auf. Also Google versucht das ja, auch eine Amazon versucht das. Eine Amazon hat ja diese zwei Pizza-Teams. Also Teams sollen nicht größer werden. Zwei große Pizzas müssen lang, um das Team zu füttern. Sonst muss es wieder teilen. Also dieses Denken immer noch des Kleinen, keine große Hierarchie. Und ich glaube schon, dass das Hyperloop ist auch so aufgebaut. Der Dirk ist der CEO und ein ganz kleines Core-Team. Ich glaube, das ist gut. Wir müssen mal wieder weg von diesem preußischen
aber
Großen.
Wie schade ist es dann, dass Dirk Alborn, meinst du wahrscheinlich, warum der das nicht in Deutschland macht?
Ja, aber da gibt es viele.
Gut, Andi von Bechtolsheim.
Nein, aber wir haben früher schon, glaube ich, eine Zeit lang gehabt, wo wir die guten Leute rausgeekelt haben. Ich kann es nicht anders sagen. Also nirgendwo gilt der Prophet weniger als wie in seines Vaters Stadt.
Er ist ja, glaube ich, nach Toulouse damit gegangen, weil dort die Location mit Airbus hervorragende Bedingungen.
Gut, aber er sitzt ja in den USA, in San Francisco, Los Angeles, weiß ich jetzt gerade nicht, aber sein Firmensitz ist nicht in Europa, wenn es wenigstens Europa wäre.
Ja, aber das ist, muss ich sagen, da ist der Markt einfach, da müssen wir uns mehr anstrengen. Ja. Ja, und wenn man feiert, dass wir eine Firma nach Amerika verkauft haben, da gibt es ein Forschungsinstitut, das nenne ich jetzt nicht, die haben das gemacht. Boah, Google hat das genommen, super. Einmal sagt, Leute, also da habt ihr irgendwo, wart ihr mal Kreide holen, als das mal wirtschaftspolitisch durchgenommen. Also man müsste schauen, bessere Bedingungen schon, selbstverständlich. Und wirklich sagen, wo haben wir denn unsere lokalen Leute? Und das machen die Franzosen und die Engländer wesentlich besser.
Und auch in welchem Bereich? Das heißt ja mal Plattformökonomie, zumindest wenn es B2C ist, haben wir schon mal verloren an Facebook, Amazon und wie sie alle heißen. Künstliche Intelligenz ist auch so ein Thema. China und USA sehr stark, Deutschland in der Forschung, aber nicht unbedingt, wenn es darum geht, das in die Wirtschaft zu übertragen. Also wo haben wir denn da noch die Chance?
Wenn wir sagen Amazon, also wir haben die Schwarzgruppe. Ich nehme jetzt nicht die andere Mitbewerb, die Schwarzgruppe, da gibt es ja zwei große Discounter, das sind 420.000 Mitarbeiter, 103 Milliarden Umsatz, das ist so viel wie Google. Also wir haben ja sowas in Deutschland
auch. Ja, die machen Lebensmittel.
Ja, nein, die machen Recycling, die machen Zapfsäulen für Elektroautos, die machen, also sehr smart. Ja,
wenn sie es denn mal machen würden, aber ich kenne ehrlich gesagt keinen Lidl-Parkplatz, wo ich eine Zapfsäule sehe.
Also ich kenne mehrere.
In Bayern oder wo?
Ja, auch in Österreich haben sie gerade einen weggebaut. Ja,
es fängt erst dann an, aber es hätte eigentlich schon die letzten 5 Jahre passieren können.
Ja, das mag durchaus sein. Amazon macht das auch nicht. Ja.
Also, okay. Aber weiß Lidl und oder Aldi, wissen die so viel über uns, wie Google über uns weiß? Also nee, wenn Daten das neue Gold sind zum Beispiel?
Ja, ich glaube, aber da sind wir wieder dabei. Die haben eine gute Ausgangsposition. Anstatt sagen, wir machen jetzt ein Startup, die genau in diesem Bereich sind, warum arbeiten wir nicht mit unseren Champions, die wir ja schon haben? Warum arbeiten nicht mit den Startups und sagen, wie tun wir unser eigenes Öko-Environment, was wir haben? Ja, wir haben ja viele Leute. Also diese Agentur für Sprunginnovation. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Ding ist, zu helfen, weil das wird einfach noch ein Layer sein.
Also sollte man einem steinreichen Lidl-Besitzer noch quasi Geld geben und Unterstützung, macht doch ein Bezahlsystem, was Konkurrenz macht zu Apple Pay oder macht er jetzt ja auch, super. Aber noch nicht in Deutschland, aber er hat es ja vor, offenbar. Sollen wir die noch auf den Sprung helfen, darüber nachzudenken?
Das muss ja nicht unbedingt bei ihm sein, sondern wir müssen sagen, wo ist eine Firma und wir helfen. Also oft sind die guten Deals wirklich, wo jemand die Sachen zusammenbringt. Mhm. Er bringt drei Leute zusammen. So sind früher schon die Geschäfte entstanden, ja, die Deals. Man hat sich zusammengesetzt und was geschlossen. Man muss ja immer, im Allgäu und im Vorarlberg sagt man, wenn ich ein Glas Milch will, brauche ich keine Kuh kaufen. Ja, und die haben viele Kühe. Und genau darum geht es. Es heißt ja nicht immer, ich muss es selber machen, sondern ich muss jemanden finden, der das macht, dem kaufe ich die Kuh ab und wir bauen keine Artificial Cow, künstliche Kuh für 2 Millionen, sondern ich kaufe nur das, was ich brauche. Also dieser Ansatz und genau den gehen die Startups. Die Disruption kommt ja immer außerhalb der Branche. Und ich bin mir sicher, dass alle diese Firmen die Markt- und Platzhirsche angefragt haben, ob sie mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Und in wahrscheinlich 99% der Fälle oder 90% der Fälle haben die Nein gesagt oder gar nicht geantwortet.
Ja, klar.
Gibt es so ein paar Ausnahmen? Also die Firma Fiesmann macht das ja sehr gut. Die hat in eine Firma investiert, die wir unterstützt haben. Zu sagen, okay, wie sehe ich die Zukunft? Wie mache ich das? Gerade Familien und Firmen sind da eigentlich gut aufgestellt. Manche. Aber ich glaube, das könnten wir viel, viel, viel besser. Und das muss eigentlich unser Job sein, der Regierung zu sagen, wir müssen das beste Ökosystem haben und nur einen Champion zu haben. Ich glaube, dass Frankreich macht das ja, das ist die Strategie von Frankreich immer gewesen. Einen großen Champion. Und sie sind neidisch auf unsere Vielfalt von Firmen, die wir haben. Ja, und ich glaube, das ist die Stärke, dieser Föderalismus, den wir haben. Wir haben kein einziges Wirtschaftszentrum. Ruhrgebiet, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin. Und das ist ja diese Vielfalt. Aus der entsteht die Innovation und das nützen wir zu wenig.
Sollte man dann nicht trotzdem jetzt kurz noch dazu machen können? Gerade Robotik ist ja so ein Thema. Da sind wir, glaube ich, was man so liest, hervorragend aufgestellt. Ne? Da gibt es in München noch diese Panda-Firma, auch von diesem Professor, der das ausgelagert hat aus der Uni dort, ganz groß. Da heißt es immer wieder, da sind wir besonders gut. Man kennt die Firmen kaum. Sollte man da nicht mehr zusammenführen und sagen, da basteln wir mal ein richtig großes Ding draus, dass an der Welt keiner an Deutschland vorbeikommt, wenn er einen Roboter haben will.
Ja, und dass die Briten brauchen keine Lobbygruppe, die haben ihre Diplomaten international, da funktioniert das wunderbar. Frankreich macht das auch ganz gut. Ich würde auch so sagen, unsere Politik, unsere Diplomatie auch noch so einzusetzen und sagen, Deutschen zu helfen in allen Bereichen, auch kleinen Firmen. Ja, Robotik ist so ein Thema und das wird das, Robotik ist ja nichts Negatives. Und das immer wieder, es gibt so alle 10 Jahre so einen Spiegeltitel, wir nehmen die Arbeitsplätze weg, der Roboter gefährlich. Also da, ich habe da schon eine Serie gesehen, die kann man dann sammeln, glaube ich jetzt. Anstatt zu sagen, okay, was machen wir denn, wenn wir, und das machen amerikanische Firmen, wenn wir 80 sind und in den Garten gehen. Es gibt schon die ersten Roboter, die Faktor aus 5 Kilogramm gefühlt werden 100 Kilogramm. Die ESA arbeitet auch an künstlichen Muskeln. Also ich möchte dann, wenn ich in 40 Jahren in meinen Garten gehe und einen großen Stein sehe, möchte ich Obelix spielen. Ich tue meinen Anzug anziehen, auf den Knopf drücken und den 60 Kilo Stein, den hebe ich dann weg. Mhm. Ja, ob das Rehabilitation ist, älter werdende Bevölkerung. Also wenn das nicht ein Riesenmarkt ist. Ja. Ja, und da muss man dann schon schauen, und da sind wir wieder dabei, langfristig zu denken, über eine Legislaturperiode hinaus. Ja, also unsere Inkubationszentren, wenn wir die zeichnen, verlangen wir immer 5 Jahre Commitment, weil wir in Europa überall über 4 Jahre Legislaturperiode ist. Das heißt, ich brauche Zeit. Innovation und Erfolg braucht Zeit, und das muss man akzeptieren. Und jeder, der einen Wald hat, weiß das, weil wenn ich einen Baum pflanze, dann mache ich das nicht für mich, nicht für meine Kinder, sondern für meine Enkelkinder. Mhm. Ja, und eine Bank gibt ja auch auf 20 Jahre Kredit. Der Vatikan denkt auch in hunderte von Jahren. Und ich glaube, das muss man ein bisschen ansetzen, dass wir sagen, okay, mal weg von diesem Quartalsdenken, auch der Innovation Zeit geben und den richtigen Tools Zeit geben und den Firmen Zeit geben. Mhm. Es dauert.
Du hast ja viele, um jetzt davon nochmal wegzukommen, nochmal zu dir als Person wollte ich nochmal gerne kommen. Das fand ich ganz spannend. Du hast ja wirklich viele Zitate jetzt von Menschen genannt, die du vielleicht kanntest oder mal was gelesen hast. Du warst viel in der Welt unterwegs, nehme ich mal an, und denkst da ja sehr fortschrittlich. Gibt es da irgendein Credo, irgendjemanden, der dich da besonders geprägt hat, was du auch jetzt an deine Startups weitergibst?
Also viele Sachen sieht man später her. Also ich war 2 Jahre beim Militär, war dann auch für Leute zuständig in Washington D.C., da ging es um Sicherheit, und man ist 21 Jahre und das ist schon also Verantwortung für Leute zu haben. Das rafft man wirklich nicht, wenn man so jung ist. Und dann hat mich Apple extrem geprägt, weil ich habe da relativ schnell Karriere gemacht. Das war eine extrem flache Hierarchie. Und dort wurden wirklich Leute, ich habe es vorher erzählt, ich durfte dann ein Notebook vorstellen und ich war eigentlich Student. Ja, aber da war jemand krank, also haben sie mich geschickt. Und das fand ich ganz toll, dieses Vertrauen in die Leute. Also Leadership kommt nur mit Fellowship. Und also das hat mich extrem geprägt, zu sagen, Leuten Verantwortung und Vertrauen zu geben. Und so mache ich das auch, heute versuche ich das mit meinem Team zu machen, zu sagen, okay, ihr seid die Spezialisten und nicht ich. Und ich glaube, dass sich das auszahlt. Also das hat mich am meisten, glaube ich, im Nachhinein geprägt. In meiner Startup-Zeit hat mich das geprägt, dass man alles selber machen kann und auch scheitern, dass das auch dazu gehört. Also die verlorenen Schlachten machen einen guten Offizier, nicht die gewonnenen. Ja, also man muss sich die Hände verbrennen, man muss Fehler machen, und das gehört zum Menschsein dazu und das ist auch zu akzeptieren. Bei der ESA, also mein Generaldirektor begeistert mich immer wieder. Mhm. Also ich finde ganz wichtig, dass du in deiner Führungsmannschaft Leute hast, die begeistern können. Also wenn ich das nicht immer ab und zu habe, dann wird es schwer für mich sein. Das geht nach oben und nach unten. Klar, Steve Jobs, das durchaus, auch wenn er seine riesen Fehlerseiten hatte, ja, also menschlich gab es da durchaus...
Hast du ihn mal getroffen?
Ja, habe ich. Es gab da auch ein paar Ecken und Kanten. Das erste Treffen war ein bisschen unangenehm.
Du warst nicht der im Fahrstuhl, den
er... Nein, aber ich war falsch angezogen.
Achso, kein Pulli oder was?
Ja, ich habe einen Dreiteiler angehabt und dann wurde vorgestellt und gesagt, and this is Frank, and Frank is from Europe, und dann hat er nur gesagt, I see. Und dann war ich etwas rot und dann das nächste Mal war dann okay angezogen und das hat er auch. Aber es ist schon, also ich glaube, dein Werdegang prägt dich. Es ist nicht einer, der ganz viel ist, sondern ist immer das Kleine. Und ich glaube auch, ich habe mal ein Vorstellungsgespräch gehabt, was ich nicht bekommen habe, und dann wurde ich gefragt, ob ich ein People-Manager bin oder so. Ich sag, und dann sage ich, ja, ich glaube schon, was ich damit meine. Ich sage, mein ganzes Team hat heute und gestern mir geschrieben oder SMS oder WhatsApp, dass sie mir viel Glück wünschen, auch wenn ich weggehe. Und er sagt, egal was ihr heute entscheidet, ich habe eh gewonnen. Ja, weil das hat mir so viel Power gegeben. Und ich glaube das schon, das ist eine Erziehungssache. Und das ist ganz wichtig, dass sich die Leute heute eher Firmen, Unternehmen aussuchen, wo sie dieses auch haben. Ja, wo sie Fehler machen, wo sie Freiheiten haben. wird immer welche geben, die es ausnützen. Aber ich glaube schon, die Vernunft ist real, Kant hat das mal gesagt. Und dass man, wenn man sich solche Leute hat, um sich schart, dass dann auch die Kreativität kommt. Dass sich Leute, wir haben ein Startup, Globair, hat nichts mit der ESA zu tun und die machen, ich glaube, jeden Freitag machen die ein Meeting und sagen, okay, was läuft scheiße, was ist schiefgelaufen? Und dass jeder wirklich vorkommt und sagt, das habe ich versenkt. Und der Chef musste erstmal, der Bernhard musste erstmal ein halbes Jahr selber vorpreschen, damit die Leute das wirklich glauben. Mhm. Also ich glaube, man muss Sachen vorleben. Und das ist was Wunderschönes. Und das ist ja auch das, wo das Schönste ist mit unseren Startups, wenn man sieht, dass sie erfolgreich sind. Und sag mal, wie Neffen, nicht jeder schreibt dann eine Weihnachtskarte und bedankt sich, aber der andere tut es und sagt, Mensch, eure Hilfe damals war echt wichtig, sonst wären wir nicht da. Und dann weißt du genau, unser Job, den wir gemacht haben, das passt. Ja, nicht jeder ruft bei euch an und sagt, euer Podcast ist perfekt, aber wenn ihr, glaube ich, auch ein Mail bekommt, Mensch, tolle Sache, tolle Arbeit, das ist die extra Motivation. Das ist nicht immer das Geld, was du brauchst, sondern ist diese Anfachen der Leidenschaft.
Ja, gutes Schlusswort, oder? Mhm. Können wir unsere letzte Frage stellen, die wir jedem stellen, der hier bei uns im Podcast ist?
Mhm. Oh, Schreck.
Oh, Schreck, nein, wir wollen gerne eine Schulnote von dir haben. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, in welchem Bereich. Ich würde mal sagen Startup, oder?
Und Technologie.
So. Oder Technologie. Kannst du dir auch aussuchen. Oder du machst beides.
Man macht beides, immer beides. Mehrere Noten ist besser.
Ja, für Deutschland bewerten, wie wir aufgestellt sind.
1 bis 6.
Im Bereich Startup und Technologie.
Also,
Schulnote.
Also, dann, wie vorher schon gesagt, also ich würde bei mir eine 3 plus geben für die Startups. Ja, also
schon mal gut.
Ja, oder 3, ja, weil ich sage, so schlecht sind wir nicht. Mhm. Ja, also wir müssen besser werden. Und es hat noch viel, viel Raum nach oben. Hm. Ja, 3 ist nicht befriedigend, gell? Hm. Ja,
also. Aber du bist echt gut. Also andere haben hier schon eine 5 und eine 4 gegeben.
6 wäre, glaube ich, nicht anwesend.
Ja, oder verweigern.
Verweigern, genau.
Also ich sehe es halt europaweit oder weltweit.
Ja.
Und man muss sich schon, wo stehen wir im Mittelding? Also wir sind wesentlich besser geworden. Mhm. Ja, aber da gibt es noch viele Sachen, um wirklich die großen Erfolge zu kriegen. Und daran müssen wir arbeiten.
Und im Technologiebereich? Du hast ja viel mit Technologie zu tun. Kannst du irgendwie abschätzen, wo stehen wir bei KI? Du hast viel mit europäischen Ländern zu tun.
Auch da ist Technologie, sind wir eigentlich richtig, richtig gut.
Ja.
Aber bringen wir die Technologie dann auch in den Markt? Also Technologie würde ich sagen, sind wir eine 1 und eine 2.
Aber
in der Implementierung am Schluss zählen die Dollars. Da muss ich sagen, sind wir beinahe auch wieder eine 3 oder 4. Weil ich sage, da könnten wir viel, viel mehr. Also das ist ja da. Wir haben ja schlaue Köpfe.
Mhm. Ja.
Und da liegt es ja wieder an der Struktur. Mhm. Wir sagen, darf ein Professor nebenbei eine Firma haben? Ja, bei der ESA darfst du nicht nebenbei eine Firma haben. Also unsere Kollegen bei EMBL, das ist eine Sister Organization, sagen, klar darfst du das. Da zahlst du bloß interne Steuern drauf. Mhm. Ja, also ich muss noch, alles was offen ist und transparent ist positiv. Aber wir sagen lieber nicht, weil das könnte ein Compliance-Problem sein. Ein Compliance-Problem ist es nur dann, wenn ich es im Verborgenen mache. Mhm. Deswegen sage ich mal, wir müssen da viel offener werden, viel mehr erlauben. Und wenn einer extra arbeiten will, dann soll er extra arbeiten und aber auch dafür seinen extra Käse oder Sahne oder Kirsche oder sonst was kriegen. Davon profitieren alle. Steuern, Mitarbeiter, Innovation.
Spannend. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ich habe zu danken. Schön, dass ich da sein konnte.